Dieser Podcast wird präsentiert vom Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Entdecken Sie die neue Ausstellung Rheinhäfen, unser Tor zur Welt.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
Wenn man in einen Raum reinkommt, wird man sofort beobachtet in Bezug auf seine Augen, den Mund und die Haare und in Italien vielleicht auch noch die Schuhe.
Haare sind ein Statement. Wallende Mähnen, auf den Millimeter getrimmte Militärschnitte, strenge Steckfrisuren oder zerzauste Friesen.
Die meisten Leute machen sich nicht klar, dass Haare eines unserer wichtigsten sozialen Kommunikationsinstrumente sind.
Kein Wunder, fließen Milliarden in Medikamente, Shampoos, Tinkturen und Friseure für volles Haar. Oder werden für Haartransplantationen ausgegeben. Haare sind eine Stilfrage, aber sie sind doch so viel mehr.
Jedes dieser etwa 2 Millionen Haare aus unserem Kopf ist streng genommen ein Mini-Organ, an dem sich forschen lässt. Und blöd ist jetzt aber, dass vor allem Männer davon betroffen sind, dass Haare wirklich in Massen ausfallen. Schon mit etwa 30 Jahren hat jeder dritte Mann Anzeichen von Haarausfall. Da fände ich es doch wunderbar, dass die Forschung jetzt sagt, hey, so Haarausfall in Zukunft gibt's das nicht mehr. Und es geht auch noch um viel mehr. In ein paar Jahren, sagt wirklich die Forschung, könnten Haare zumindest teilweise Leber- und Nierenfunktionen ersetzen.
Alles, was da drin abgelagert ist, kann dem Körper nicht mehr schaden. Eigentlich eine geniale Erfindung der Evolution.
Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen, die unser Leben verändern und wie aus Forschung Realität wird. Diese Woche beschäftigen wir uns mit einer haarigen Angelegenheit. In Zukunft könnte es keine Glatzen mehr geben und unsere Haare könnten auch noch zum Bio-Wundermittel werden. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Haarforschung hat sich NZZ-Reporter Manuel Stark befasst. Er hat selbst schon alle Phasen des Haarwachstums einmal durch und ist heute mein Co-Host. Ich bin Lena Waldle. Willkommen!
Ich bin durch Zufall an die Haarforschung gekommen.
Mein Kollege Manuel hat für seine Recherche Ralf Paus angerufen. Paus ist Dermatologe und forscht an der Universität Miami an Haaren.
Und ich habe mir erst gedacht, was ist denn das für ein schreckliches Thema? Das interessiert doch keinen.
Egal, wen Manuel heute fragt, es sind sich alle einig. Ralf Paus weiß alles über Haare.
Mein damaliger Lehrer hat das wirklich geschafft, innerhalb von 2 Wochen mir beizubringen, dass das ein unglaublich faszinierendes Mini-Organ ist, an dem man eigentlich alles studieren kann, was in der Biomedizin wichtig und interessant ist.
Angesteckt von seiner Faszination haben sich Manuel und ich dieses Mini-Organ einmal genauer angeschaut.
Erstmal müssen wir unterscheiden zwischen Haarfollikel und Haarschaft. Haarschaft, das ist dieser tote Eiweißfaden, der uns da aus dem Kopf hängt oder bei Männern auch den Bart bildet. Das ist das, was wir sehen. Zum anderen ist da der Haarfollikel. Das ist das eigentliche Mini-Organ, aus dem sich die Haare immer wieder regenerieren und neu gebildet werden. In diesem Modellorgan, also dem Haarfollikel, das ist genau der Punkt, an dem Forschung ansetzt, um zu verhindern, dass Haare in Zukunft ausfallen.
Den Haarschaft, den verlieren wir regelmäßig, manchmal sogar büschelweise, wenn wir uns kämmen. Das macht aber nichts, denn der wächst nach, solange der Haarfollikel erhalten bleibt. Und von diesen Haarfollikeln haben wir 2 Millionen.
Alle 2 Millionen sind auch ziemlich wichtig, denn sie ziehen Schadstoffe aus dem Körper und deponieren sie in diesem toten Eiweißschaft, den Haaren, die wir sehen, die dann später mitsamt der Giftstoffe ausfallen.
Deswegen in all diesen CSI-Serien, bei den Gerichtsmedizinern gucken die sich immer die Haarschäfte gerne an, weil da sozusagen auch Gifte, Schadstoffe, Drogen abgesetzt werden.
Das Haare Giftstoffe filtern, das bringt Ralf Paus und sein Team auf eine Forschungsidee.
Der Haarfollikel ist eigentlich sowas wie eine kleine Niere. Woran wir gerade arbeiten ist, wie viel hat eigentlich der Haarfollikel mit der Leber gemeinsam? Das hat mich fasziniert.
Paus will diese natürliche Funktion der Haarfollikel verbessern und so Leber- und Nierenschäden ausgleichen. Nur fallen genau diese Haarfollikel bei sehr vielen Menschen einfach aus. Die Wissenschaftler müssen also für ihre Forschungsidee an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Und zwar bei der Bekämpfung des Haarausfalls. Und dazu gehen sie als erstes auf Ursachensuche. Denn Haarausfall ist nicht gleich Haarausfall. Wir kennen alle den klassischen Haarausfall, von dem vor allem Männer ab einem gewissen Alter betroffen sind. Es gibt aber auch noch den sogenannten kreisrunden Haarausfall. Der betrifft auch Frauen. Die Forscher haben herausgefunden, dass dieser kreisrunde Haarausfall auftritt, wenn ein ganz wichtiger Mechanismus des Körpers aussetzt.
Die Haare machen zum Beispiel etwas ganz scheinbar Verrücktes, was nur wenige andere Organe im Körper machen. Sie verstecken sich vor dem Immunsystem. Sie bauen ein sogenanntes Immunprivileg auf.
Das Immunprivileg ist ein Mechanismus des Körpers. Man kann sich das als eine Art Tarnvorrichtung vorstellen, weil unser Immunsystem ist eine super Sache, aber leider nicht perfekt. Das heißt, manchmal hält es auch Organe wie auch das Hirn oder unsere Augen fälschlicherweise für Fremdkörper und greift sie an. Das Immunprivileg verhindert das, indem es unsere Organe schützt oder tarnt.
Doch manchmal fällt dieser Schutz, dieses Immunprivileg, einfach aus.
Wir kennen dieses Problem des zusammenbrechenden Immunprivilegs, also dieses Schutzwalls, im Zusammenhang verschiedener Krankheiten. Im Gehirn zum Beispiel sprechen wir dann von Multipler Sklerose. Am Auge gibt es Autoimmunovitis oder auch verschiedene Formen von Diabetes oder Mukoviszidose lassen sich auf so einen Zusammenbruch des Immunprivilegs zurückführen.
Kreisrunder Haarausfall ist also eine Autoimmunerkrankung. Das Immunprivileg des Haarfollikels bricht zusammen. Warum das aber passiert, da ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz sicher. Es gibt aber eine Theorie.
Um einen pigmentierten Haarschaft zu machen, läuft der Haarfollikel ständig das Risiko, dass er das Immunsystem überstimuliert.
Jeder Haarfollikel produziert Farbpigmente, um das Haar rot, braun oder schwarz zu machen. Was nun passiert? Das Immunsystem des Körpers hält diese Stoffe, diese Farben, fälschlicherweise für gefährlich und bekämpft sie.
Die Theorie ist insofern plausibel, als dass man beobachtet hat, dass bei Patienten, die einen gewissen Grad von Heilung erfahren, Haare erstmal weiß nachwachsen. Oder auch mit Patienten, die noch akut im Krankheitsstadium sind, die farbigen Haare zwar alle ausfallen, die aber eine Pigmentstörung aufweisen, also rein weiß gewachsen sind, seltsamerweise haften bleiben, davon unbeeinflusst bleiben.
Daraus schließt Paus, dass die Farbpigmente eine der Ursachen für kreisrunden Haarausfall sein könnten. Nun fallen aber vielen Männern Haare jeglicher Farbe aus. Und das ganz ohne eine Autoimmunerkrankung. Woran das liegt, daran forscht Stephanie Heilmann-Heimbach.
Das war eines der großen Rätsel tatsächlich des männlichen Haarausfalls. Dort fallen die Haare aus und in den anderen Bereichen nicht. Warum das ganz genau so ist, weiß er tatsächlich noch nicht.
Die Humangenetikerin an der Universität Bonn forscht an den genetischen Ursachen dieses männlichen Haarausfalls. Heilmann-Heimbach hat uns auch erklärt, welche verschiedenen Ursachen dafür untersucht werden.
Es nennt sich androgener Haarausfall. Androgene sind erstmal die männlichen Geschlechtshormone, also das bekannteste ist vielleicht Testosteron. Die stimulieren all unsere Haare sehr intensiv. Gerade in der Frontalgegend, also so Stirn oder auch oberes Schädelzentrum, aber auf eine Art und Weise, dass die Haarfollikel sagen, nö, mag ich nicht, jetzt falle ich aus, stopp. Ein anderes Hormon kennen wir eher von Frauen. Wenn die schwanger werden, fördert Prolaktin die Milchproduktion. Prolaktin kommt aber auch in den Haaren von Männern vor. Warum, wissen wir bisher nicht, aber was wir wissen, es hemmt den Haarwuchs. Was wir beobachten ist ja, dass gerade bei Männern diese berühmten Geheimratsecken zuerst entstehen. Später dann vielleicht diese Tonsur, also wenn man so ein bisschen unfreiwillig aussieht wie ein Franziskanermönch mit dem geschorenen Schädeldecke. Laut Forschung könnte es vor allem daran liegen, dass wir schon im Mutterleib verschiedene Formen der Kopfhaut unterschiedlich genetisch kodiert sind. Also es ist schon in den Anlagen vorne bei der Stirn ein anderes Programm draufgeschrieben als im Hinterkopf. Und das Programm vorne sagt eben, oh nee, dieses Abbauprodukt von Testosteron, das mag ich nicht.
Wir sehen, warum Haare ausfallen, dafür gibt es keine so richtig klare Ursache. In manchen Fällen liegt es an einer Autoimmunerkrankung, in anderen liegt die Ursache in den Genen versteckt oder es liegt an gewissen Hormonen. Aber natürlich wäre es für die Forscher wichtig zu wissen, was denn jetzt die konkrete Ursache ist, damit sie auch eine Heilung finden können und nicht nur die Symptome behandeln können.
Beim kreisrunden Haarausfall gibt es vor allem Medikamente, die gewisse Signale unterdrücken, sodass das Immunsystem trotzdem, obwohl dieses Immunprivileg zusammengebrochen ist, nicht mehr erkennen, dass da dieser angeblich so schädliche Farbstoff ist und deswegen lässt es die Haare auch in Ruhe. Das Problem ist, sobald ich damit aufhöre, dieses Medikament zu nehmen, fallen die Haare auch wieder aus. Bei Männern gibt es zwei klassische Medikamente. Das eine ist Finasterid. Das wird eigentlich zur Behandlung von Prostatavergrößerungen eingesetzt, also um zu bewirken, dass dieses Wachstum gehemmt wird. Jetzt hat man herausgefunden, okay, es sorgt aber zusätzlich dafür, dass auch dieses Abbauprodukt von Testosteron bis zu 70% gesenkt wird, also weniger vorkommt, und das tut den Haaren gut. Das andere Medikament, das sehr bekannt ist, heißt Minoxidil. Das ist eigentlich ein Medikament aus der Blutdrucktherapie. Es weitet die Gefäße. Das heißt, auch diese in unserem Kopf. Der Haarfollikel wird also besser mit Blut und damit auch mit Nährstoffen versorgt. Und die letzte Möglichkeit, wenn gar nichts mehr hilft, kann man so machen wie ich und bucht sich dann halt doch den Flug nach Istanbul.
Die aktuellen Behandlungen sind oft teuer, sie sind aufwendig und sie haben vor allem sehr viele Nebenwirkungen. Das ist für uns ein Zeichen dafür, dass die Forschung noch nicht ganz am richtigen Punkt angekommen ist. Zum Glück gibt es auch schon ein paar neue Forschungsansätze. Wie können wir Haare denn sonst noch vor dem Ausfall bewahren? Eine Forschungsrichtung versucht es mit Genetik. Alle paar Jahre erscheint eine neue Studie, die verspricht, durch die Entdeckung dieses Gens ist Schluss mit der männlichen Glatzenbildung.
Der männliche Haarausfall ist ein genetisch komplexes Merkmal. Das bedeutet, es spielen ganz, ganz viele genetische Faktoren eine Rolle. Und wir kennen jetzt schon 380 Genorte in unserem Genom, die einen Beitrag leisten. Und das sind sicherlich noch nicht alle.
Nur leider gibt es nicht das eine Glatzengen. Das wäre ja auch zu einfach.
Also das heißt, ein Gen wird sehr wahrscheinlich nicht den Magic Trick liefern und alles lösen.
Trotzdem, die Genetikerin Heilmann Heimbach erzählt uns von einigen ihrer Kollegen, die eine Art genetischen Masterschalter für möglich halten. Mit einem solchen Schalter könnte man Gene aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, wie ihre Funktion auf unsere Haare wirkt.
Es gibt verschiedene Ansätze für so einen Masterschalter. Der vielversprechendste Ansatz lautet so, dass man sagt, okay, ich blockiere den sogenannten Androgenrezeptor, also die Antenne, die besonders sensibel ist für männliche Hormone und ihre Abbaustoffe. Wenn ich jetzt diese Antenne deaktiviert habe, kommen also diese Signale gar nicht mehr an, bei denen der Haarfollikel sagt, nö, ich mag nicht mehr, ich fall aus. Vor ein paar Jahren wären wir auf so eine Idee vermutlich gar nicht gekommen, weil so eine Antenne ist ein Gen und wir haben viele Milliarden Gene in uns drin. Das heißt, es ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit, genau das Richtige anzusteuern. Jetzt hat es in den vergangenen Jahren sehr viel Entwicklungen im Bereich der Gentechnik gegeben. Es ist so viel mit Genscheren passiert und was die auch alle können. Mittlerweile haben diese Genscheren so eine Art Google Maps Navigationssystem, um genau das richtige Gen, genau die richtige Antenne und nur die eine möglichst anzusteuern und diese gezielt abzuschalten. Das heißt, noch sind wir nicht da, aber es gibt durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir vielleicht in ein paar Jahren da ankommen.
Das bringt mich natürlich noch auf eine ganz andere Idee. Wenn so ein genetischer Masterschalter unsere Haare beeinflussen könnte, kann der dann auch bestimmen, wie unsere Haare aussehen? Wir sind gleich zurück.
Die Schweiz ist ein Binnenland und doch mit den Weltmeeren verbunden. Der Rhein ist unser Zugang zu den wichtigsten Handelswegen Europas. Die neue Ausstellung Rheinhäfen – Unser Tor zur Welt im Verkehrshaus macht diese Verkehrsdrehscheibe erlebbar. Jetzt entdecken, ab 26. Juni im Verkehrshaus in Luzern.
Statt mit dem Lockenstab die Haare einzudrehen oder mit viel Aufwand zu glätten, könnten wir doch mit so einem genetischen Masterschalter auch die Haare einfach so wachsen lassen, wie wir sie gerne hätten.
Mit Gentechnik spielt man nicht, Lena. Also Gentechnik, wenn man damit was macht, das bleibt. Die Mode aber verändert sich.
Und dass man jetzt aus glatten Haaren Locken oder umgekehrt mit Genscheren macht, also ich würde dann doch den Friseur empfehlen.
Okay, aber ich komme ja nicht einfach so auf solche Gedanken.
Wir haben uns an vielen dieser verrückten Ideen beteiligt oder haben die selbst als Erste in die Welt gesetzt. Und wir sind noch lange nicht fertig.
Forscher wie Ralf Paus beschäftigen sich ja auch mit kuriosen Ideen.
Wir haben vor einiger Zeit entdeckt, dass Haare riechen können.
Da sind wir wieder beim Bild der Antenne. Jedes Haarfollikel hat eine notwendige Antenne, um zu riechen oder auch zu schmecken. Bestimmte Geruchsstoffe, die heute schon in Aftershaves oder Parfümen vorkommen, stimulieren diesen Rezeptor so, dass sich die Haarfollikel freuen. Sie wachsen länger, wachsen auch vor allem stärker, sind kräftiger und fallen später aus.
Jetzt haben wir einen entdeckt, der ist auch wieder ein Bitter-Taste-Rezeptor, der mit einem Bitterstoff, den wir in vielen Amaros haben, in vielen Bitterlikören.
Was noch nicht im Aftershave oder Parfümen vorkommt, ist der Geschmack. Unsere Haare mögen es bitter. Und tatsächlich einen Stoff, der vor allem in Bitterlikören vorkommt. Das hat Ralf Paus 2025 erst entdeckt.
Wenn der stimuliert wird, führt das nicht nur zu einer Stimulation des Haarwuchses selber. Die Pigmentierung wird stimuliert und die Stammzellen freuen sich wahrscheinlich auch noch drüber.
Die Stoffe sorgen also dafür, dass die Haare besser wachsen und dass sie erhalten bleiben. Sie sind aber auch der Schlüssel dazu, dass die Haare ihre Funktion verbessern.
Genauso können wir aber Signale senden, die sagen, hey, zieh mal mehr Giftstoffe an dich und lager die im Haarschaft ab. Lass dann ausfallen und produziere möglichst schnell nach. Das klingt jetzt erstmal nach einer Utopie, ist aber tatsächlich eine wissenschaftlich begründete Idee.
Wir haben eine Leber, aber 2 Millionen Haarfollikel. Kann man die nicht einspannen, wenn die Leberfunktion leidet, aus welchen Gründen auch immer?
Genau das hat Ralf Paus mit seinem Team vor.
Paus möchte gerne eine Tinktur entwickeln, die so aus einer Mischung aus Geruch und Geschmackssinn genau diese Funktionen im Haar anregt und zwar so sehr, dass sie irgendwann zumindest teilweise Leber- und Nierenfunktionen ersetzen können.
Um einer nicht mehr so gut funktionierenden Niere oder Leber und ausgewählte Funktionen unterstützen zu können. Das ist letztlich die Idee.
Manuel, übertreibt Paus nicht ein bisschen mit seinem Hype rund um die Haarforschung?
Am Anfang habe ich das auch gedacht. Bei allen Werbungen, die man über Instagram reingespielt bekommt oder auch so, wenn man einfach nur Google bemüht, ist es ja leicht zu sagen, hey, ein weiterer Mensch, der einfach sehr viel redet. Als ich dann mit anderen Experten gesprochen habe, sagt wirklich jeder, hey, Paus, das ist wirklich ein Koryphäe, dem kannst du trauen. Und wenn man sich's dann näher anguckt, ist es ja wirklich so, Haare sind ein wichtiges Modellorgan, das auch für andere Forschungsgebiete super wichtige Indizien und Erkenntnisse liefert. Außerdem ist es ja schon heute für die Gesundheit vieler Menschen echt wichtig. Wenn die ausfallen, wird es ja als Kontrollverlust erlebt. Und das kann psychisch wirklich schwere Folgen haben.
Genau deshalb gibt es ja heute auch schon eine Menge Medikamente, die den Haarausfall stoppen sollen. Und es gibt natürlich auch die Transplantationen. Warum sollte dann so eine natürliche Tinktur besser wirken?
Es muss ja gar kein Entweder-Oder sein. Solche Medikamente können ja auch nebeneinander oder miteinander wirken. Was bei den herkömmlichen Medikamenten allerdings schon fragwürdig oder zumindest kritisch ist, sind ihre Nebenwirkungen. Minoxidil beispielsweise, gut, hat sowas wie Kopfschmerzen, aber eben auch unerwünschter Haarwuchs an anderen Körperstellen wie mitten im Gesicht oder auch wirklich schlimmes Herzrasen. Der andere große Wirkstoff, Finasterid, sorgt für sexuelle Funktionsstörungen, aber auch psychische Probleme mit Depressionen, Angststörungen bis hin zu Suizidgedanken. Und hier sehe ich schon, dass so eine Tinktur, die vor allem aus natürlicheren Wirkstoffen besteht, Vorteile haben kann.
Jetzt muss sich diese Haarforschung doch sicher auch regelmäßig mit der Kritik herumschlagen. Warum der ganze Aufwand nur für Ästhetik?
Jetzt ist es aber ja viel mehr. Sowohl in der Krebsforschung als auch in ganz anderen Bereichen der Organ- oder auch Immunforschung finden ja Erkenntnisse und Wissensgewinn auch wo ganz woanders Anwendung als nur bei den Haaren.
Was können wir denn in Zukunft aus unseren Haaren noch alles ableiten?
Ganz am Anfang hatten wir den kreisrunden Haarausfall besprochen. Ich glaube, dass gerade da auch ganz viel Potenzial liegt, denn Autoimmunerkrankungen, Immunprivileg, alle diese Erkenntnisse, die in diesem Bereich stattfinden, lassen sich am Haar sehr leicht erforschen, viel leichter als an Herz, Lunge, Niere, aber genau auf diese anderen Gebiete von lebenswichtigen Organen übertragen und finden heute schon statt, beispielsweise im Bereich der Stammzellentransplantation bei Leukämiepatienten. Auch wenn ich natürlich zu meiner eigenen Eitelkeit in diesem Thema stehen möchte, Haare sind nun mal wirklich viel mehr als nur Ästhetik.
Danke dir, Manuel.
Danke dir.
Übrigens, unter dem Begriff No Poo wurde es zum Trend, seine Haare seltener zu waschen, um so die natürliche Fettung der Haare anzuregen. Das entlarvt Paus als Mythos. Er empfiehlt, die Haare sogar täglich zu waschen, um Entzündungen vorzubeugen. Denn die sind besonders gefährlich für die Haarfollikel. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ihr könnt Quantensprung nicht nur hören, sondern auch lesen. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und auch noch weiteren Lesestoff. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.